Wenn Kinder Roboter zeichnen sollen, dann sehen die immer gleich aus. Man nehme mehrere Schuhkartons, packe sie zusammen und dann kommt da ein menschenähnliches Gebilde raus, aber sehr harte Kanten und Ecken hat und sich auch genauso bewegt. Aber die Robotik entwickelt sich in großen Schritten weiter. Nach dem großen Hype um generative KI ist das nächste große Thema, wie man denn nicht nur Texte denn in die digitale Welt bekommt, sondern auch, wie man die physische Welt denn eigentlich digitalisieren kann. Und warum das so ist, liegt auf der Hand, denn die Welt ist für Menschen gemacht. Und wenn Roboter Dinge tun können, die wir auch Menschen tun können, dann haben wir eine sehr, sehr valide Schnittstelle. Wir wollen uns also mit dem Thema Robotik in den nächsten Folgen von Deep Deep etwas näher beschäftigen. Und wir wollen einsteigen mit jemandem, der es geschafft hat, dass Roboter nicht wie Schuhkartons aussehen, sondern sich tatsächlich weich anfühlen können, sich bewegen können wie vernünftige Menschen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Christoph Keplinger bei uns im Podcast haben. Hallo und herzlich willkommen, Christoph.
Hallo, ich freue mich, hier dabei zu sein.
Christoph, sehr beeindruckend, was ich da vor ein paar Wochen bei meinem Besuch beim MPI gesehen habe. Da hatte ich wirklich gedacht, wow, hier passiert was, was ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz erzählen, was du da ans MPI mitgebracht hast und was da hier als Bombe eingeschlagen ist?
Die grundlegende Idee ist, glaube ich, dass man ja, wie vorher gerade gesagt wurde, dass dieser ganze Hype um die KI, der ist extrem fokussiert auf die kognitiven Fähigkeiten, also wenn man jetzt salopp sagen, auf das Gehirn der Roboter. Und der nächste Schritt ist eben jetzt dann, dass man auch bei den Körpern vorankommt. Und genau wie die Kinder das zeichnen, wenn man sich ehrlich ist, ist in der Roboter-Hardware die letzten Jahrzehnte extrem wenig vorangegangen. Also im Gegensatz jetzt zu dem Gehirn der Roboter. Und es liegt daran, dass man eben immer noch, wenn man Roboter anschaut, die werden sehr ähnlich wie vor Jahrzehnten gebaut. Da nehme ich Metall, da nehme ich harte Materialien, da nehme ich einen Elektromotor, den setze ich in das Gelenk. Diese Roboter funktionieren natürlich toll, wenn ich jetzt, sage ich mal, die gleiche Sache immer wieder machen will. Ich stelle mir vor, einen Roboter, der baut ein Auto zusammen und der muss extrem vorhersehbare Sachen sehr präzise und sehr oft wiederholt abbilden. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, ich mache zu Hause den Abwasch, ich hätte auch gerne einen Roboter, der damit klarkommt, dass er in diesen unvorhersehbaren Umgebungen im Haushalt, in der Natur klarkommt. Und natürlich kann man da jetzt wieder sagen, man könnte einen kognitiven Ansatz nehmen, dass man sagt, ich mache den Roboter immer schlauer, ich gebe ihm mehr Sensoren und ich nehme immer die gleiche Hardware. Ich glaube aber dran, dass man genau bei diesen Umgebungen, wo man nicht vorhersehen kann, wo man anpassungsfähig sein muss, wo man schnell reagieren muss auf unvorhersehbare Dinge, dass man genau dort von der Natur lernen kann. Also die Natur ist ja genau darauf ausgelegt, dass sich Designs etablieren, die in verschiedensten Situationen überleben können. Also man muss anpassungsfähig sein. Und wenn man sich jetzt den Bauplan eines menschlichen Körpers oder den Bauplan eines Tieres ansieht, das ist eine grundlegende andere Materialwissenschaft. Da verwende ich hauptsächlich weiche, dehnbare Materialien. Ich stelle mir jetzt vor, die Haut mit vielen Sensoren, die Muskeln. Und das ist eben eine ganz andere Sache. Und die kann sich viel besser, als wir das mit Robotern können, an diese unvorhersehbaren Dinge anpassen. Und das ist genau, wo diese Forschung ansetzt, an der ich arbeite, diese Robotikmaterialien, dass man grundlegend hinterfragt, wie man einen Roboter bauen kann oder soll. Und insbesondere haben wir eben hier begonnen, uns von diesem Konzept der Muskeln in der Natur zu inspirieren zu lassen.
Jetzt hast du viel über Muskeln gesprochen. Kann man mit eurer Erfindung oder mit dem, was ihr da entwickelt habt, auch fehlende Muskeln ergänzen oder Muskeln erweitern? Gibt es da schon Startups in dem Bereich, finden wir da was?
Genau, einfach nur, warum Muskeln? Ist mir noch wichtig, das zu erwähnen. Warum will ich Muskeln imitieren mit einem künstlichen, sag ich mal, Konstrukt? Und wenn ich jetzt in die Natur schaue, ein Muskel wird verwendet in einem Kolibri, der kann extrem schnell die Flügel schlagen, in einem riesengroßen Elefanten, der ist extrem stark, aber auch in einem Oktopus, der kann sich durch die verschiedensten kleinen Löcher zwängen. Also einfach die grundlegende Idee war, dass wenn man sowas wie Muskeln nachahmen könnte, könnte man so gut wie jeden Roboter für jede beliebige Anwendung designen. Also das ist diese Idee und die ist uralt. Das erste Mal wurde dieses Wort erwähnt von Robert Hooke in 1600, also hunderte Jahre forschen Leute dran, diese Vision umzusetzen. Und wo wir da jetzt vor ein paar Jahren angesetzt haben, ist, dass wir mal das Prinzip, wie eben zum Beispiel elektrische Energie in mechanische umgesetzt wird, grundlegend hinterfragen. In einem Elektromotor habe ich einen Strom und dann wandle ich mit elektromagnetischen Prinzipien eben in Rotation um. Ein Muskel, da brauche ich was sich ein weiches Material im Prinzip bei einem Stimulus, wie zum Beispiel Spannung, zusammenzieht. Und da haben wir jetzt eben angefangen, die Elektrostatik wieder zu betrachten. Also wie kann ich elektrostatische Kräfte verwenden, um eine weiche Struktur so zu stimulieren, dass sie sich so ähnlich wie ein Muskel zusammenzieht. Und das war was, wo du dich daran wahrscheinlich erinnerst, diese Erfindung, die wir da hatten, wo wir eine alte Idee wieder aufgegriffen waren. Das ist der sogenannte Maxwell Stress, heißt das. Das ist eine Kraft, die wirkt auf flüssige, nicht leitfähige Stoffe, zum Beispiel Öl kann man sich vorstellen. Und wir haben dann eben solche Taschen aus dünnen Polymerfolien gebaut, wo man auf beiden Seiten eine leitfähige, flexible Schicht aufbringt. Und wenn man das jetzt mit einer elektrischen Spannung versorgt, dann ziehen sich diese leitfähigen Strukturen zusammen und können dieses Öl innerhalb dieser weichen hydraulischen Struktur hin und her verschieben. Und durch diese Umwandlung von dieser elektrostatischen Energie in diese mechanische, kann ich jetzt extrem ähnlich wie Muskeln eine Bewegung abbilden, wo sich so ein weiches Konstrukt, ähnlich wie eine Muskelfaser, zusammenzieht. Und was daran jetzt so besonders ist, ist, dass durch diesen elektrostatischen Antrieb kann das blitzschnell passieren. Also ich muss hier dieses Öl nur über ganz kurze Distanzen bewegen. Und durch das elektrostatisch ist, kann es auch extrem energieeffizient sein. Das heißt, das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo man diese Technologie hat, die ist extrem vielseitig. Man kann verschiedenste Geometrien darstellen, man kann die elektrostatisch antreiben. Das heißt, die ist energieeffizient und die kann auch extrem schnell reagieren. Das heißt, die kann man auch sehr gut mit dem Gehirn des Roboters vernetzen, dass der, wenn der irgendwelche, sage ich mal, unvorhersehbaren Dinge feststellt, dass man extrem schnell und anpassungsfähig reagieren kann.
Also wenn man so einen menschlichen Bizeps mal aufschneiden würde, was ich jetzt den Hörern nicht empfehle, dann würde man auch sehen, dass so ein Muskel ja aus vielen Muskelsträngen, Muskelfasern besteht, die sich dann auch wieder verdicken und weiten können. Das also imitiert dann einfach über ein anderes Prinzip, aber eigentlich die gleiche mechanische Funktionsweise eines Muskels.
Genau, dass man diesen hierarchischen Aufbau hat, dass man dann diese Muskelfasern machen kann und dann verschiedene Größen, verschiedene Längen herstellen kann, die dann zusammenpackt und dann eben einen Bizeps oder einen Wadenmuskel oder was man eben dann eben darstellen möchte, machen kann.
Jetzt hast du einen tollen TED-Talk mal vor einiger Zeit gemacht. Da hast du mal zwei Dinge verglichen. Einerseits ein Roboter, der versucht, aus dem Auto auszusteigen. Also sehr, sehr vorsichtig, sehr schwierig und so weiter funktioniert, weil der sich eben sehr langsam vortasten muss. Und gleichzeitig daneben hast du gestellt deine 5-jährige Tochter. Was macht denn den Unterschied, wenn ich jetzt also dieses Muskelprinzip heute auf einen Roboter loslasse? Und was müsste man dann in der Konstruktion von einem Roboter eigentlich anders angehen, damit man jetzt nicht nur die Muskelkraft hat, sondern auch vielleicht auch die Beweglichkeit reinbekommt?
Da möchte ich zwei Punkte erwähnen. Der erste Punkt zum Beispiel, wenn man bei diesem Video ist eben drum gegangen, da ist meine Tochter, die hat sich da herumgehangelt. Das waren die sogenannten Monkey Bars, die sehr populär sind in den USA, wie wir dort gelebt hatten. Und gerade der Bewegungsapparat um die Schultern ist bei der Robotik extrem schwierig, weil sich die in alle Richtungen bewegen könnten. Das heißt, ich musste eine ganze Menge verschiedener Elektromotoren auf einen kleinen Raum packen, um diese gleiche Beweglichkeit zu machen. Und da kann man eben wieder auch sich denken, dass wenn man das dem menschlichen Körper nachmacht, dass man da diese Muskeln so packt, so ähnlich wie es eben in der Biologie gemacht wird, hat man diese größere Bewegungsfreiheit. Aber vielleicht auch noch wichtiger, bei diesen harten traditionellen Robotern muss man alles extrem präzise über die Elektronik und über das Gehirn steuern. Die Muskeln hingegen, die sind dehnbar, die sind nicht linear und die übernehmen viel von diesem denken über den Bewegungsablauf von sich aus. Also das ist, wir nennen das in der Fachwelt Embodied Intelligence, dass ein gewisser Teil der Intelligenz in der Materialphysik drinnen versteckt ist. Das heißt, es würde nicht so präzise das kontrollieren müssen, das robotische Steuerelement, sondern ein Teil dieser Steuerung würde durch die Materialeigenschaften übernommen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Greifer. Wenn man ein Ei greift und ich habe einen metallischen Finger, muss ich extrem präzise steuern, wie weit der Finger zusammendrückt, ohne das Ei zu brechen. Wenn ich aber den jetzt aus weichen Materialien mache, schmiegt sich das Material um dieses Ei, ohne dass ich da jetzt extrem detaillierte Sensorik brauche. Da ist auch wieder eine gewisse Intelligenz im Material drinnen, die dem Robotergehirn etwas an Arbeit abnimmt.
Also es ist ganz spannend, jetzt hast du eigentlich zwei Punkte angesprochen. Auf der einen Seite, die menschliche Welt ist eben eine verzeihende in gewisser Weise. Ja? Also das heißt, es ist nicht aus dem Vollen gefräst, ja, und dann habe ich da so einen Immobilienblock, sondern ich habe flexiblere Strukturen verstanden. Und auf der anderen Seite habe ich ja, wenn ich ein Ei greife, und wir kommen gerade aus so einer Osterzeit, wo ganz viele so Eierditschen gemacht haben und so weiter, ja, also muss ich ja ganz viele Dinge kombinieren, wie zum Beispiel das Ei zu fassen, eine Bewegung präzise auszuführen und so weiter. Ich brauche also ganz viel Sensorik. Helfen denn eure Muskeln auch, die Sensorik selber zu verbessern? Also kann der Muskel etwas spüren, etwas fühlen?
Das ist ein gutes Stichwort auch, dass man in diese weichen Strukturen, also das sind, wenn man es von der elektrischen Perspektive betrachtet, das sind kapazitive Strukturen. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt hier zwei Kabel anschließe, sage ich mal einen elektrischen, eine Erdung und ein Signal, kann ich mit denselben zwei Kabeln auch die Kapazität auslesen und über diese Kapazität rückschließen auf die Geometrie des Muskels. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Self-Sensing Artificial Muscle, also einen künstlichen Muskel, der gleichzeitig auch als Sensor fungiert und dadurch die Kontrolle des Roboters mit beeinflussen kann. Das ist natürlich immer eine extrem wichtige Frage. Kann ich das dann auch in der wirklichen Welt außerhalb der Akademie anwenden? Und ich glaube, da gibt es ein unglaublich großes Potenzial. Also wir haben ja vorher über die Robotik im ganz Breiten geredet und natürlich sowas wie ein Aktuator, ein Muskel, ist bei verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Aber ich möchte jetzt einmal speziell auf eine konkrete Anwendung, die mich selber fasziniert, eingehen, wo wahrscheinlich dieser Ansatz, weiche Materialien zu nehmen, unumgänglich oder noch wichtiger ist. Sobald ich jetzt Roboter näher an den menschlichen Körper ranlasse, ich stelle mir jetzt vor, diese Situation, ich brauche zum Beispiel Exoskelette. Das ist ja eine extrem wichtige Sache von gesellschaftlicher Relevanz. Jeder von uns wird einmal älter und eben die körperlichen Gebrechen sind ein extrem wichtiger Punkt, der die Lebensqualität im höheren Alter einschränkt. Also da stellt man sich vor, dass oft ist es so, dass der Kopf ist noch fit, möchte noch alles Mögliche machen, möchte Skifahren gehen, möchte mit den Enkelkindern rumlaufen, aber der Körper macht nicht mit. Also da gibt es dieses riesige Potenzial, dass man sich vorstellt, wenn ich jetzt eine tragbare Robotik neuer Generation entwickeln könnte, die sich wirklich nahtlos jetzt in, sag ich mal, Kleidungsstücke einbetten lässt, sodass man die von außen gar nicht wahrnimmt. Also es ist immer das, was man da von den Leuten hört, wenn man solche Gerätschaften mit der traditionellen Roboter-Hardware baut, dann schaut man aus wie ein Cyborg. Man ist weird, different und das lehnen die Leute ab. Oder es macht irgendeinen Lärm und von 20 Meter Entfernung hört man dann den Cyborg kommen. Also das wird wirklich, glaube ich, nur breit angenommen werden, wenn das extrem extrem elegant und fast versteckt in unsere Kleidung eingearbeitet wird. Und so mein langfristiger Traum ist immer, dass man sich vorstellt, man hat sogenannte Robo-Pants, dass man Hosen anhat und die haben eben diese Muskeln in diesen Hosen eingearbeitet, so wie Fasern und können einen beim Gehen unterstützen zum Beispiel. Nach einem Schlaganfall oder ich habe Bewegungsschwierigkeiten. Also ich muss gar nicht unbedingt den Muskel, den eigenen, ersetzen. Es könnte auch am Körper außen sein. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass wenn jemand bei einem Autounfall den Arm verloren hat, dass ich dann eine Prothese mache, die extrem lebensecht aussieht. Das wäre natürlich auch eine Anwendung. Aber ich glaube, diese andere ist noch viel breiter. Jeder von uns wird älter und im hohen Alter dann, wenn ich wirklich diese ganz neuartige Lebensqualität erreiche durch diese tragbare Robotik, die unsichtbar in der Kleidung verschwindet. Also das wäre so, wenn ich längerfristig in die Zukunft sehe von meiner Karriere, wenn man da was beitragen kann, da hätte ich das Gefühl, dass man wirklich was bewegt hat.
Also es stellt ganz neu die Frage, wer zu Hause die Hosen anhat. Sehr schön. Ich würde auch sofort mein Fitnessstudio kündigen, wenn man da die Chance hätte. Das wäre ohne viel Aufwand. Wenn du jetzt über diese Anwendungen sprichst, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir einen Effekt sehen, den wir an vielen anderen Stellen auch hatten. Wenn ich Architekten ein Tool gebe, was rechte Winkel besonders gut kann und Linien, dann kommen da keine organischen Formen raus. Wenn ich Ingenieur bin, habe ich heute eigentlich genau das gleiche Problem. Ich nähere mich über Polygone an und so weiter, aber ich bleibe eigentlich immer in sehr, sehr geometrischen, abstrakten Formen. Wie könnte ich denn zum Beispiel auch den Prozess jetzt für eine bestimmte Anwendung, für einen Use Case, wo ich weiß, da sind folgende Kräfte da, da muss folgender Bewegungsablauf gemacht werden. Wie könnte ich denn dort besser werden, als einfach nur ein CAD-Programm rauszuholen und dann irgendwas zu zeichnen? Worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben ja ganz viele Abkürzungen schon genommen in der Bionik. Also ich lasse eigentlich die Natur ja Dinge verproben und imitiere sie dann und habe damit eigentlich den ganzen Jahrtausende alten Prozess der Optimierung dann schon vorweggenommen. Welche Ideen habt ihr denn dazu?
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass man hier wirklich die Kreativität ist ja ein zentraler Aspekt der Forschung, dass man sagt, wie kann ich jetzt diese Intuition entwickeln, dass ich eben diese Strukturen so designe, dass die dann auch hochfunktionell sind. Und ich glaube, da kann man eben die zwei Richtungen einschlagen, dass man sagt, man will wirklich die Natur so nah wie möglich nachahmen. Da müsste man praktisch dann unsere künstlichen Muskeln, die jetzt schon relativ gut funktionieren, in diese faserartigen Strukturen abbilden können und dann eben Bündel von diesen Fasern ähnlich wie beim menschlichen Körper zusammenfügen. Das ist natürlich extrem schwierig, die Herstellungstechnologien für solche Fasern darzustellen. Das heißt, was wir manchmal als Alternative machen, dass wir da schneller vorankommen, ist, dass man sich Designs einfallen lässt, die schon, sage ich mal, den gesamten Muskel darstellen, nicht nur eine einzelne Faser. Und wie kann ich das dann, sage ich mal, in der Fertigungstechnik, wie kann ich das einfacher machen als diese mikroskopisch dünnen Fasern, die sind wirklich schwierig herzustellen. Und da ist wirklich die Design-Kreativität, da kann man sich von allen möglichen Sachen inspirieren lassen. Das ist natürlich ein komplexes Thema. Wie macht man eine Erfindung? Die kann auch oft zufällig passieren. Man denkt über diese Strukturen nach, oft baut man dann einfach auch diese kleinen Säckchen, die mit Öl gefüllt sind, spielt daran mit den Fingern rum, drückt mit den Daumen drauf, sieht, wie sich das Öl verschiebt. Und das muss man natürlich dann umsetzen in das elektromechanische Prinzip, dass man dann die Elektrodenstrukturen genauso darstellt, dass das ähnlich sich bewegt, wie man mit den Fingern arbeitet. Ein Beispiel dafür, wenn man uns einmal angeschaut, wie die Beine von Spinnen funktionieren. Und was viele Leute nicht wissen, ist, die haben ja ein hydraulisches Prinzip. Also da wird diese Flüssigkeit vom Spinnenkörper wird in ein Gelenk im Spinnenbein gepumpt und das biegt sich dann praktisch mit hydraulischen Prinzipien. Und ähnlich wie das haben wir dann so Strukturen entwickelt, wo praktisch ein Teil davon aus einem härteren Plastik ist und im Gelenk drinnen sitzt so eine hydraulische Tasche. Und da kann man wirklich erstaunlich insektenartige Roboter mit dem bauen. Also da kann man auch, natürlich ist das jetzt wieder aus der Natur, aber das ist eben nicht die Muskelfaser, sondern das ist, wo ein hydraulisches Gelenk in einem, ähnlich wie bei einer Spinne im Kniegelenk oder sowas sitzt.
Ich wollte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den wir vorhin schon mal hatten. Der Punkt Startups und was mit dem passiert, was ihr da entwickelt. Bringt ihr eure Ideen direkt in die Außenwelt rein oder könnt ihr so weit daran arbeiten, dass da schon Prototypen entwickelt sind? Und falls nicht, woran hängt's, falls es überhaupt euer Interesse ist?
Ja, genau. Na, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade bei unserem Max-Planck-Institut hier in Stuttgart und Tübingen für intelligente Systeme, alle Direktoren und Gruppenleiter sind wirklich auch daran interessiert, das umzusetzen, diese Innovation, die da in der Grundlagenforschung passiert, dass man diese Innovation in die Gesellschaft hinausbringt. Ich glaube, es ist ja jeder Forscher extrem begeistert, wenn irgendwas, was man erfindet oder entwickelt, dann wirklich auch in der breiten Bevölkerung ankommt. Und gerade zu dem Thema künstliche Muskeln, wir haben da auch vor ein paar Jahren ein Startup gegründet. Da war ich noch in der USA bei dieser Zeit, genau. Und also ich habe da schon ein bisschen Einblick bekommen, was da die wichtigen Dinge sind, dass man ein Startup erfolgreich aufstellt. Und ich glaube, eine wichtige Sache, die man oft unterscheiden muss, ist, dass es einen großen Unterschied macht, ob dieses Startup jetzt sich um die Software kümmert oder um die Hardware. So was wie bei künstlichen Muskeln, das ist eine Hardware im Sinne von, ich muss was Physikalisches herstellen. Das heißt, ich brauche gleich einmal irgendeinen Prozess, wie ich das dann auch in größeren Mengen produzieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Investor rede, mit einem Venture Capitalist, ist natürlich auch das Risiko, da einzusteigen, gleich am Anfang höher, weil ich höhere Kosten habe, dass ich das, bis ich das dann praktisch so weit entwickelt habe, dass das wirklich auch dann zu einem vernünftigen Preis breit angeboten werden kann. Und gerade eben diese Hardware-Startups, die haben, würde nicht sagen, dieses Problem, aber die Herausforderung, dass man da wirklich auch diese längerfristigen Zeitskalen braucht, bis das dann, sage ich mal, eingearbeitet ist, dass man so einen Prozess, dass man die Hardware auch wirklich gut in größeren Mengen herstellen kann, das dauert seine Zeit, das braucht eine gute Menge Kapital. Und da müssen dann wirklich auch die Infrastruktur, die regionale Infrastruktur gegeben sein, dass man sowas umsetzen kann. Also wir haben da in den USA, wir haben am Anfang auch mit Venture Capital gearbeitet. Wir haben auch viele, das nennt man die Non-Dilutive Grants, also wo man praktisch irgendwelche Projekte von Regierungsgeldern kriegt, um gewisse Aspekte dieser Technologie weiterzuentwickeln, weil eben durch diese Investitionen dann in der USA, Forschung in den USA ist natürlich gerade ein kompliziertes Thema in den letzten Wochen, aber wenn ich es jetzt einmal, sage ich mal, von der Perspektive von vor ein paar Jahren betrachte, da war eben sehr viel von diesen Geldern da, dass man diese sehr spannenden neuen Technologien so weit entwickeln kann, dass es dann für, sage ich mal, private Investoren auch eine Verminderung dieses Risikos gibt, da einzusteigen. Und das ist, glaube ich, von der Ökosystemperspektive ein wichtiger Aspekt, dass die Startups dann in dieser, man nennt das ja oft auch Valley of Death, dass man in dieser Phase von der Erfindung in der akademischen Forschung, bis man das dann wirklich so weit hat, dass das breit anwendbar ist, dass man Unterstützung hat. Und gerade noch bei der Roboter-Hardware ist das noch wichtiger, weil oft diese Phasen von der Erfindung, bis das wirklich dann praktisch auch kostengünstig hergestellt werden kann, noch länger dauert, als wenn ich jetzt, sage ich mal, über eine neue Software, ich entwickle eine App, das kann man sehr schnell skalieren und ist dann natürlich auch attraktiv für einen Investor, dass man schnell sein Return of Investment hat. Und bei der Hardware ist das schwieriger. Und gibt es eben diese Route, dass man sagt, okay, da erhöht man die Möglichkeiten, dass man sich hier von der Gesellschaft, von der Regierung zusätzliche Gelder holen kann, oder auch man arbeitet mit existierenden großen Unternehmen zusammen, die, sage ich mal, da interessiert sind, das längerfristig zu entwickeln. Diese beiden Optionen gibt es da. Mhm.
Kann ich gut nachvollziehen. Also die hardwarebezogenen Investments sind natürlich immer riskanter, sind langfristiger und so weiter. Und zumal ihr ja nicht nur die Muskeln braucht, ihr braucht ja dann auch noch ein ganz Gesamtpaket, ja, also jemand, der noch einen Roboter entwickelt, Anwendungen entwickelt. Zum Gesamtpaket gehört aber auch dazu, dass ich habe jetzt über die Muskel gesprochen, über die Sensorik, aber ich brauche auch das Gehirn, also das heißt die Ansteuerung. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ansteuerung eines CAD-Roboters, also der sehr präzise Formen hat, doch ganz anders aussehen müsste als ein Roboter, der mit weichen Strukturen arbeitet. Was hat das denn für Auswirkungen? Was braucht ihr denn auf der Seite des Gehirns, in Anführungszeichen, also auf der Seite der AI-Modelle, damit das gut funktioniert?
Das ist eine super spannende Frage. Das ist auch was mich angelockt hat, eben diesem Institut hier beizutreten, dass wir die Robotik und künstliche Intelligenz, also unser Institut heißt intelligente Systeme. Das ist schon vom Grundprinzip her extrem breit aufgestellt. Also wir haben Direktoren, die wirklich in die mathematischen Grundlagen der KI reingehen, in die Computer Vision, also wie man einem Roboter das Sehen beibringt, wie man das Fühlen beibringt, oder eben bei uns, wie man neue Roboterkörper braucht. Und genau wie eben gerade gesagt wurde, braucht man für diese komplett neue Hardware auch neue Ideen, wie man die steuert. Und natürlich kann man auch da wieder von der Natur lernen. Oft fragen mich dann die Leute, wenn du jetzt diesen weichkörperigen Roboter hast, wie kann der präzise werden? Aber ich gebe dann immer als Gegenbeispiel, ich habe extrem beeindruckende Menschen gesehen, die spielen auf einer Geige Paganini. Da muss ich unglaublich schnell, unglaublich präzise arbeiten. Und auch unsere Muskeln sind hoch nichtlinear, die sind hysteretisch. Das heißt, die sind von der Zeit abhängig. Und wie der Körper das macht, ist eben genau, er hat eine unglaublich gute Synergie mit den Sensoren. Ich habe die Haut, wo flächig wirklich da sehr tolle Sensoren drinnen sind. Und ich habe auch diese hierarchische Kontrolle, also ein Teil von dem, wenn man sagt, Muscle Memory wird in den Muskeln gespeichert und der Geiger lernt das praktisch ein. Er spürt, wie er richtig greifen muss und sag ich mal, das Gehirn selbst macht nur diese Big Picture Sachen, also okay, ich muss jetzt diesen Satz spielen, diesen Finger greifen, aber die Details sind dann in anderen Ebenen der Control abgebildet.
Das ist ja ganz spannend, weil was du ansprichst, heißt ja, wir haben ja sehr kurze Regelschleifen. Also das heißt, die Reflexe und alles, was ich über die Muskeln steuere, geht ja nicht alles erst durchs Rückenmark hoch zum Großhirn und kommt dann langsam wieder zurück und sagt, jetzt solltest du mal den Triller hier weiterspielen. Wie könnte man sowas dann auch tatsächlich computerseitig, IT-seitig umsetzen? Also haben wir dann tatsächlich Prozessoren sehr nahe an den Muskeln dran?
Das könnte eine Option sein, dass man das über diese Controllers, Microcontrollers, die ausgelagert sind, darstellt. Auch da kann man, glaube ich, wieder in die Natur schauen, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Oktopusarm, den habe ich vorher schon erwähnt. Das ist ein bisschen ein grausames Beispiel, aber wenn man den Arm vom Oktopus abschneidet, kann der immer noch diese komplexen Bewegungen darstellen. Das heißt, offensichtlich muss in dem Oktopusarm diese ganze Sensorik und Kontrolle schon drinnen eingebaut sein. Und das ist auch wieder diese ausgelagerte Controls, dass man nicht alles zentral berechnet, sondern dass man teilweise Sachen wie im Rückenmark, beim Reflex auslagert oder eben auch, dass einige Aspekte dieser Intelligenz in den Materialwissenschaften, in der Nichtlinearität der Muskelfaser, der Haut schon drinnen abgebildet ist. Wie wir vorher gesagt haben, diese Embodied Controls, dass der Roboterkörper einen Teil dieser Intelligenz eingebaut hat.
Wie schnell, glaubst du denn, wird denn eure Technologie tatsächlich in der Serie in Anwendung sein?
Das kommt ganz auf die Anwendungen. Also ich würde jetzt mal sagen, bei Anwendungen, wo man einen Stapelaktuator hat, der, sage ich mal, jetzt irgendwas in der Fertigungstechnik macht, das passiert jetzt schon. Also die Startup-Firma verkauft schon Prototypen dieser Aktuatoren an verschiedene Firmen, die dann prototypische Anwendungen entwickeln. Wenn ich jetzt sage, ich will diese faserartigen, hochleistungsfähigen künstlichen Muskeln, die diese Roboter, die Robopants machen, die dann eingewebt werden, die man nicht mehr sieht, da rede ich eher über 10, 20 Jahre. Und eben die anderen Sachen, die einfacheren im Sinne von, dass ich jetzt von der Skalierung, dass diese nicht wirklich mikroskopische Muskelfasern sein müssen, sondern dass ich jetzt vielleicht einmal Millimeter oder Zentimeter in der Skala habe von der Fertigungstechnik, das klappt jetzt schon.
Was hast du denn als Startup-Gründer gelernt? Es gibt ja die berühmten Fuck-Up-Nights, also wo sich Startup-Kollegen darüber austauschen, was man alles versauen kann. Ich sehe schon ganz, ganz viele Möglichkeiten bei so einem komplexen Thema. Was ist denn bei euch alles so passiert? Was habt ihr gelernt?
Ich glaube, das, was mich geprägt hat, wo ich war ja immer in der Akademie, also einen Postdoc gemacht in Harvard und dann in Boulder, in Colorado, Assistant Professor, all diese typischen akademischen Sachen. Und da schreibt man halt seine Publikationen und sagt, ja, das, genau wie wir vorher geredet haben, das wäre eine tolle Anwendung, da kann man die Prothesen für Leute, die Arme bei einem Unfall verloren haben, herstellen. Und dann macht man ja diese Pitch, also zu einem Investor, dass man sein Thema pitcht. Und da habe ich eben auch über diese Prothesen geredet. Und danach dann bei dem Gespräch dieser Venture Capitalist, schaut mir dann so in die Augen und sagt, ich sage es kurz auf Englisch, it's very small market size, right? How many people have lost their limbs? It's not a big market, it's not very interesting, right? Can you find something that works on healthy people? Also kann ich jetzt was finden, wo ich praktisch die Anwendung auf eine viel breitere, für einen breiteren Markt machen kann, weil man eben das Risiko dann, dass man da jetzt investiert, bis man das dann wirklich entwickelt hat, besser abbilden kann. Das hat mir einfach vor Augen gehalten, dass da geht's knallhart um das Geschäft in diesem Venture Capital. Die investieren was und die wollen dann, weil das eben auch riskante Investments sind, die wollen dann irgendeine Story haben, wie sie 10-mal ihr Geld, das sie investieren, zurückkriegen. Und natürlich, wenn ich jetzt dann mit meiner Story komme, ich möchte meine Prothesen bauen, dann glücklicherweise haben nicht so viele Leute jetzt den Arm verloren. Für mich war das einfach aus dieser dieser augenöffnende Moment, dass wenn wir jetzt in der akademischen Forschung arbeiten, dass wir schon auch da den Auftrag haben, dass wir, genauso sage ich mal, das gleiche Beispiel, diese Early Childhood Cancers, also wenn man in der Kindheit schon an Krebs erkrankt, das praktisch umzusetzen ist für große Pharmaunternehmen viel weniger interessant, weil es eine viel kleinere Menge an Menschen betrifft. Und vom Business Case ist es natürlich dann immer leichter, dass man diese, ja, wenn man sagen wir, im Alter haben mehr Leute Krebs und diese Anwendungen zu entwickeln ist attraktiver. Und da muss, finde ich, genau die Gesellschaft oder der Staat gegensteuern, dass man auch diese Anwendungen, die armen Kinder, die jetzt an Krebs leiden oder die Leute, die Prothesen brauchen, dass man da solche Startups, die sowas entwickeln wollen, dann vielleicht auch mit öffentlichen Geldern unterstützt, dass man auch die Anwendungen macht, die den Venture Capitalist dann nicht gleich vom Hocker hauen, weil der seine Milliarden dabei sieht.
Das ist auch ein gutes Argument in Zeiten, in denen viel über Wissenschaftsinvestitionen und Wissenschaftsförderung diskutiert wird. Wir sehen das ja in den USA und oft höre ich gerade im KI-Bereich das Argument, dass die Forschung ja in den Firmen stattfindet und deswegen auch die Forschungsgelder vielleicht dann doch eher an die Firmen gehen sollten oder könnten. Und was ich jetzt von dir höre, ist, dass vielleicht das nicht so schlau ist, weil dann zwar interessante Anwendungen gibt, aber nicht in allen Bereichen, in denen sich es vielleicht notwendig erweist.
Genau. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, dass gerade auch uns allen, wo wir in Max Planck ist ja immer die Idee, dass man diese Forschung betreibt, wirklich diese Grundlagenforschung, dass man einfach kreative Forschung macht, die nicht einmal unbedingt jetzt einer Anwendung dienen muss. Natürlich kann ich mich von einer Anwendung inspirieren lassen, wenn ich sage, okay, ich möchte diese Roboter-Pants entwickeln. Warum funktioniert das noch nicht? Was ist da die Grundlagenforschung, die geschehen muss, damit ich diese Vision irgendwann verwirklichen kann? Die muss natürlich nicht in 3 Jahren sein, das kann auch eine 30, 50, 100 Jahre Vision sein. Und genau diese Grundlagenforschung, die nicht unbedingt gleich Gewinn machen muss, also ich denke, die ist extrem wichtig und wir sehen da jetzt ein Beispiel, wie wenn man da mit Kollegen aus den USA redet, welche Sorgen sie sich da machen, wenn da jetzt wirklich diese Grundlagenforschung weggestrichen wird. Also für mich ist das extrem klar vor Augen, dass dann auch die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationskraft und auch der Wohlstand verloren geht. Wenn man sich anschaut, wo in den USA Wohlstand generiert wird, das ist neben den großen Unis, das ist neben Stanford, Harvard, MIT. Stanford, da gibt es das Silicon Valley, das ist ja nicht zufällig. Also diese Grundlagenforschung auf Top-Niveau generiert diese Innovation und generiert diese klugen Köpfe in dieser Umgebung, die dann die Startups gründen. Also da muss man dieses Ökosystem schaffen. Und wenn da die Grundlagenforschung wegbricht, dann ist es wie wenn man einer Person die Beine unter dem Körper wegzieht.
Für die Beine hätte man eine Lösung mit euren Muskeln. Aber du hast gerade Ökosystem gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass in deinem Team, auch in einem Startup, ganz unterschiedliche Disziplinen sehr eng zusammenarbeiten müssen. Was fällt dir denn da ein? Denn ich frage auch für einen Freund, dessen Tochter gerade Abi macht. Ja. Und welche Fachrichtung könnte man studieren, wenn man sagt, ich finde das total spannend und ich würde eigentlich gerade in die Richtung Robotik gehen wollen?
Genau, das ist eine schwierige Frage. Gerade die Forschung, die wir hier machen, ist extrem interdisziplinär. Ich hab selber Physik studiert, Physik der weichen Materie. Ich habe dann meinen Postdoc gemacht in Chemie. Mhm. Dann bin ich Professor für Robotik und Materialwissenschaften geworden. Mhm. Und jetzt bin ich eben hier am MP-Direktor in Robotik-Material.
Also liebe Jugendliche, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr keinen Plan habt. Das kann zum Ergebnis führen. Du hast einmal die ganzen Disziplinen durchgemacht.
Wow. Eine breite Basis macht natürlich Sinn, eine breite Basis. Je nachdem, Robotik ist auch an sich extrem breit. Wenn ich Computer Vision kann man auch der Robotik zurechnen oder die Haptik, Sensorik, das wäre dann vielleicht bei der Haptik mehr Electrical, Mechanical Engineering, wie man es in den USA sagt, Maschinenbau oder die elektrischen Sachen. Kann aber auch Chemie sein. Wenn ich jetzt sage, ich brauche ein neuartiges Polymer, um unsere Muskeln noch viel leistungsfähiger zu machen, kann auch ein Chemiker dazu beitragen. Also ich glaube, gerade wenn man diese Basiswissenschaften studiert, Physik, Chemie oder auch Maschinenbau, da kann man wenig falsch machen. Ich glaube, man muss eben dann offen sein, dass man dann auch sagt, nach dem Studium, dass man nicht sagt, nach dem Studium jetzt weiß ich alles. glaube, gerade die spannendsten Themen sind die, wo man sich dann wirklich auch nach dem Studium noch auf ganz neue Thematiken einlässt und dieses lebenslange Lernen, dass man sagt, da bräuchte ich jetzt doch ein bisschen mehr Chemie. Das heißt, ich sitze mich dann einfach wirklich mal hin und beschäftige mich mit Chemie, dass ich zumindest die Sprache der Chemie so weit spreche, dass ich mit einem anderen Kollegen im Team zusammenarbeiten kann, der Chemie studiert hat. Und wenn man das lernt, dieses fächerübergreifende Denken, dass man zumindest grundlegend die Sprache von anderen Disziplinen lernt, was mir da der wichtige Punkt ist zu erwähnen, ich sage das immer zu meinen Studenten, um ein erfolgreicher Forscher zu werden, musst du natürlich dein technisches Fachwissen haben. Man muss kreativ sein, man muss neue Ideen haben, aber extrem wichtig sind die Kommunikationsfähigkeiten. Ich muss lernen, meine Ideen verbal, schriftlich oder über Bilder auszudrücken. Und gerade dieser dritte Punkt, diese Kommunikationsfähigkeiten, die sind oft auch der entscheidende Punkt, wer dann wirklich erfolgreich ist in der Forschung. Und gerade in dieser interdisziplinären Forschung, wo man mit verschiedenen Leuten von verschiedenen Disziplinen reden muss, gerade da braucht man starke Kommunikationsfähigkeiten. Das heißt, ich würde dann auch sagen, dass man nicht in der Schule dann das Englisch lernen oder sage ich mal, irgendwelche Rhetorik oder dass man auch andere Dinge, wie sage ich mal, in einem Team arbeiten, diese emotionale Intelligenz, wie kann ich mit anderen Leuten umgehen. Das sind dann immer Dinge, die wirklich dann in der Forschung auch den Erfolg erleichtern.
Das finde ich total inspirierend, was du da gerade gesagt hast, denn ich erlebe hier oft im Gespräch mit Studienanfängern oder auch denen, die kurz vor dem Studium stehen, dass da einfach viel Angst dabei ist, sich falsch zu entscheiden und was tut man, weil so das Gefühl da ist, jetzt wird der Pfad fürs Leben gelegt mit dieser ersten Übergangsentscheidung und USA vielleicht so ein bisschen üblicher, dass man vor allem fach ins nächste switcht, aber das jetzt hier von dir zu hören und dass man auch so hier ankommen kann, glaube ich, ist wirklich ein Vorbild für uns hier.
Es ist gerade jetzt, ich habe ja auch 3 Kinder und denke auch darüber nach, was soll ich denen einmal empfehlen, dass sie studieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, sie müssen sich ohnehin selber entscheiden, dass man die da nicht bevormundet. Was wirklich da jetzt gerade in letzter Zeit passiert mit diesen eben Language Models in der künstlichen Intelligenz, was dann wirklich die entscheidenden Fähigkeiten sein werden, dass man erfolgreich ist, ich glaube, das kann momentan auf der Welt niemand wirklich klar vorhersehen. Da kann man nur spekulieren. Aber ich habe trotzdem bis jetzt in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn man eine breite, solide Basisausbildung macht, gute Kommunikationsfähigkeiten hat, lernt, kreativ zu sein, also nicht nur Wissen zu reproduzieren, sondern auch mit offenen Fragestellungen umzugehen, die Qualität von Informationen zu prüfen. Also das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die sind jetzt in der Forschung aktuell extrem wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das weiterhin so bleibt, dass man diese Fähigkeiten haben muss. Und natürlich auch die körperlichen Fähigkeiten soll man auch nicht unterschätzen. Ich bin selber in der Robotik und wenn ich mir anschaue, wie viel zum Beispiel auch im Handwerk drinnen steckt, wie viel Wissen da drinnen steckt. Das wird oft total unterbewertet, wie wichtig das für uns ist. Dass man Roboter hat, die so gewisse Handwerker unterstützen oder sage ich mal, dass diese Jobs, wie man sagt, ersetzt werden. Ich glaube, das passiert später als wie bei vielen, die im Büro sitzen.
Absolut, ja. Kann jeder bestätigen, der weiß, wie schwierig es ist, gute Handwerker zu finden. Absolut. Lieber Christoph, ich hoffe, dass ihr auf eurem Weg ganz schnell nach vorne kommt und weiter Erfolge erzielen könnt. Denn ich glaube, die Interaktion, also die Ergänzung von dieser Robotikwelt mit unserer menschlichen Welt, ist genauso wichtig wie das, was wir gerade im Thema generative KI erleben. Ja, also, dass wir im ersten Schritt eben so eine Art Unterstützungsfunktion haben, den Co-Piloten, den halt auch in der physischen Welt zu haben. Und wie immer kann das vielleicht Ängste hervorrufen. Ich glaube, dass es an vielen Stellen eben auch eine ganz notwendige Geschichte sein wird, um in der Welt weiterzukommen, und freue mich drauf, was alles passiert. Also Fitnessstudio lasse ich nochmal ungekündigt, aber ich freue mich auf die nächsten Fortschritte von euch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Super.
Ja, danke auch. Gefreut. In the world we explore. Digital wonders, business science galore, bites and clicks and numbers in a new age song. Every code and data
find the journey long. Future where it stands in this digital.